Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Hans Renzler. Hans ist 39 Jahre alt. Nach dem Zivildienst gab es eine Zwischenstation im HR-Bereich. Danach kam der Entschluss zum Grafikdesignstudium. 2010 folgte die Selbstständigkeit. Im Jahre 2014 folgte die Mitgründung der Branding-Agentur Brander mit den Gründern von Wer wie was. Seit 2017 ist er für Wer wie was im Alpenraum mit einem kleinen, feinen Team zuständig. Willkommen in der Show, Hans, und danke für deine Zeit.
Ja, hallo, gerne.
Hans, erzähl mal, wie kam es damals zum Grafikdesignstudium? Wie war da der erste Impuls?
Also, zum eigentlich war es ja ein Multimedia-Design-Studium. Das heißt, bei uns in der FH Salzburg haben wir vier Bereiche gehabt, eben zwischen Grafik, Audio, Video und Animation. Das heißt, es war schon damals schon ein bisschen multimedial mit Spezialisierung auf Grafikdesign am Ende. Gekommen dazu ist es so, dass ich eben das Angesprochene im Personalbereich, HR-Bereich, in Südtirol ein Jahr lang tätig war, im Office eigentlich, und dort mit der Webagentur zu tun hatte. Ja, das war damals noch ganz anders, als es heutzutage ist, war eher Anfangsphase, und aber trotzdem schon sehr professionelle Firma, mit der ich heute übrigens auch wieder zu tun habe, das Team Blau aus Südtirol. Und dort habe ich eben Kontakt mit dieser Webagentur gehabt und habe gemerkt, es gefällt mir ganz gut. Das ist eigentlich etwas, was mich interessiert. Habe mir dann umgeschaut, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man machen, welche Ausbildungen gibt es, wie kann man da reinkommen in dieses Thema und welche Ausbildung kann man machen. Und dann habe ich, damals hat es diese EU-Kurse noch gegeben. Ich glaube, die gibt es heutzutage nicht mehr so leicht. Das war ein Jahr lang eine Intensivausbildung zu Computergrafik und Webdesign, hat es damals geheißen. Und dort hat man ein bisschen eigentlich reinschnuppern können in das ganze Thematik. Mir ist dann relativ schnell bewusst worden, dass es nicht ausreicht, um dann nachhaltig in diesem Bereich tätig zu sein. Habe mir dann nächsten Schritt entschlossen, eben ein Studium anzuhängen. Und weil ich halt damals auch schon, ich glaube, 23 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, okay, ich mache kein Uni-Studium, sondern ich mache ein FH-Studium. Und habe dann am Ende mich bei der FH Salzburg beworben und habe das Studium Multimedia Art begonnen. Und ja, so bin ich dann zum Grafikdesign gekommen. Ich habe auch schon während dem Studium als Grafikdesigner nebenbei gearbeitet, und genau, dann war ich dann sogenannter gelernter Grafiker, Grafikdesigner.
Und was waren dann die nächsten Stationen in deinem Werdegang als Designer? Kam direkt die Selbstständigkeit oder gab es dazwischen Stationen?
Es gab dazwischen Stationen. Zuerst bin ich, also während dem Studium habe ich nochmal ein halbjähriges Berufspraktikum in Hamburg absolviert. Das war Teil des Studiums, war super. Habe dann nach dem Studium 2006, glaube ich, war das, bei Erwin Bauer in Wien begonnen zu arbeiten, mittlerweile Bürobauer. Mhm. Sehr viel tätig im Kulturbereich, Kulturkommunikation, und ganz viel im Orientierungsbereich, also Leitsysteme, Orientierungssysteme. Habe dort 3 Jahre lang gearbeitet als Grafikdesigner, und dann mich entschlossen, mich selbstständig zu machen.
Mhm. Und 2014 kam ja dann die Brander, die Agentur von Wer wie was.
Genau. Ursprünglich war der Plan, war ich dann halt als Hans Renzler Einzelunternehmer und habe halt diverse Unternehmen betreut, beziehungsweise für Agenturen halt als Freelancer gearbeitet, wie man es halt so macht. Bin aber dann relativ bald mit den Jungs von Wer wie was in ein Gemeinschaftsbüro gegangen. Also dieses Gemeinschaftsbüro-Denken war immer schon wichtig für uns oder für mich. Hab dann natürlich, wie es halt ist, immer mehr Projekte mit ihnen gemeinsam gemacht, auch schon während meiner Einzelunternehmertum. Bis wir irgendwann gesagt haben, okay, lass uns das doch zu einem Unternehmen gemeinsam ausbauen und haben dann die GmbH, Brenda GmbH, mhm. Gegründet mit dem Ziel eben Branding-Projekte für die diversen Kunden, die wir schon alles, die halt die Wer wie was oder die Brace damals noch gehabt haben und die, wie, die ich als Renzler gehabt habe, zusammenschmeißen, ein stärkeres Portfolio aufbauen und damit auch größere Kunden angehen. Ja.
Was macht denn Wer wie was genau?
Genau, dann sind wir eben bei der Wer wie was jetzt angekommen. Die Wer wie was ist eine Spezialagentur für die Erklärung komplexer Themen. Mhm. Geboren eigentlich aus dieser Brace Communications GmbH, wurde die Marke Wer wie was irgendwann geboren, die halt diese Spezial- oder diesen Fokus auf Illustration und vor allem auf die Infografik und Erklärvideos gehabt hat und das wurde dann immer wichtiger und genau, und schlussendlich ist das jetzt sozusagen das Hauptprodukt der Wer wie was ist, besteht für mich immer aus zwei Komponenten. Die eine ist die Beratung und die Unterstützung des Kunden dabei, diese komplexen Themen, die sie haben, sei es Digitalisierung, sei es Produkterklärung, sei es Arbeitssicherheit, mhm. mal überhaupt in den Griff zu kriegen und auf den Punkt zu bringen. Das kann auch rein textlich schon mal sein, ja, oder im Sinne einer Story sein. Und die zweite Hälfte der Dienstleistung, der Wer wie was, ist eben die Produktion dieser Thematiken in Videos, Infografiken oder eben das Live-Zeichnen.
Mhm. Ja. Und wie groß ist denn das Team? Also ihr, man kann es ja sagen, ihr habt ja schon sehr, sehr große Kunden. Mhm. Und wie war der Wachstum damals? Du warst ja von Anfang an dabei. Und wie kam das alles so zustande? Wie war auch die Nachfrage in dem Bereich?
Genau, also wir sind jetzt mittlerweile bei eben zwischen 35 und 38 Menschen jetzt angelangt. Also wir sind ja sehr interessiert daran, fix angestellten Verhältnis zu machen. Das heißt, diese 35 Leute sind alle fix angestellt und diese drei sind halt dann eben die halt sich vielleicht auch gar kein fix angestellten Verhältnis wünschen. Das heißt, es schwankt dann zwischen diesen 35, 38 Leuten. Sitzen in Wien, Graz, Bozen und Wattens, mhm. ja, wobei die Zentrale natürlich Wien ist und dort sitzt man eben mit diesen, keine Ahnung, 30 plus Leuten und in Wattens sind wir zu dritt, genau, und in Graz sitzt halt eine Person und in Bozen sitze ich, also ich wechsle eben zwischen Bozen und Wattens hin und her, bin eben für diesen Bereich zuständig, ja, sind eben bei knapp unter 40 Leuten angelangt.
Und die weiteren Standorte habt ihr eröffnet, um näher dran zu sein an den Kunden und bessere Kommunikation oder Projektabläufe zu gewähren?
Wattens und Bozen, ja. Ja? Das kann ich so sagen. Ja, Wattens und Bozen sind ganz strategisch bewusst geöffnet worden, um die Kunden in Westösterreich und Süddeutschland besser erreichen zu können, ja, und dort auch mal persönlich vor Ort zu sein zu können und diese interessanten Kunden auch hier besser betreuen zu können. Ja, weil am Ende zählt dann auch im heutigen digitalen Zeitalter zählt dann trotzdem noch der Mensch und dass ich mit einem Menschen, vor allem wenn es um Reduktion von Komplexität, mal persönlich sprechen kann. Aber auch, dass wir dieses Modell des Coworking Spaces ist uns ganz wichtig. Ja. Es spielt uns ganz stark entgegen. Also dieses viel zitierte Digital Native, ja, das würde ich mal behaupten, sind wir wirklich. Ja. Also wir haben eben die Beate, was in Graz sitzt und von dort aus für uns als in der Produktion arbeitet. Mhm. Ja. Und auch die Julia und der Alex, die hier in Watten sitzen, haben irgendwann den Wunsch verspürt, eben nicht mehr in der großen Stadt zu sein, sondern nach außen zu gehen. Und Wer wie was und die Gründer von Wer wie was haben das immer unterstützt und gesagt, okay, das ist eigentlich egal, wo wir sitzen. Und damit fahren wir super, weil die Leute sind glücklich und mittels der Technik können wir das mittels Wochenmeetings oder Videotelefonie können wir alles super abstimmen. Aber ich bin schon, also für mich kann ich sagen, ich bin schon eigentlich bewusst hergegangen, um die Kunden hier besser erreichen zu können.
Ja. Okay. Und ihr unterstützt ja auch die Kunden mit dem Thema Storytelling.
Ja.
Wie wichtig sind Stories und was ist Storytelling genau für die Leute, was es noch nicht wissen?
Storytelling ist ein sehr weiter Begriff. Wir reden oft von nutzerzentrierten Storytelling bei uns bei Wer wie was. Das heißt, wir nutzen unsere Art des Storytellings, um relevante Informationen, die der Kunde an seine Zielgruppe richten will, sei es intern oder extern, mittels einer spannenden oder interessanten Geschichte an die Zielgruppe zu bekommen, zu kommunizieren. Das ist unsere Angehensweise. Ja. Storytelling umfasst natürlich aber alles Mögliche. Storytelling kommt eigentlich von der Geschichtenerzählung, nicht? Das ist einfach, ist jetzt ein Modebegriff natürlich und bezeichnet einfach nur, dass man eine Geschichte erzählt und diese Story nach gewissen Kriterien oder nach gewissen Regeln erzählen kann. Es kann in einem Film, es passiert in den Filmen, es passiert in Anekdoten, es passiert bei Büchern, bei Computerspielen natürlich. Für uns bedeutet es eben hauptsächlich diese Storytelling zu nutzen, um 2-Minuten-Videos, ganz profan 2-Minuten-Videos zu produzieren, die gewisse komplexe Themen für den Kunden aufbereiten und interessant vermitteln.
Mhm. Wissen die Kunden selbst schon Bescheid über Storytelling oder ist das ein Bereich, wo die Unternehmen teilweise selbst nicht wissen, was das eigentlich genau ist?
Ich glaube, das wissen viele Kunden so ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass viele Kunden sich mit dem Thema schon befassen, aber nicht genau wissen, wie sie das am besten nutzen können oder wie sie es für sich nutzen können. Oder dass der Tischler meint, ich mache ja nur Tische, wie soll ich dann jetzt Story drumherum packen? Oder ich bin Finanzdienstleister, was soll ich denn unsere langweiligen und Anführungszeichen Produkte in einer Story packen? Nicht? Mhm. Genau dort ist es aber extrem relevant, weil genau dort Stories helfen können, um vermeintlich langweilige Produkte interessant darzustellen.
Ja? Also man kann eigentlich eine gute Story für jedes Unternehmen finden oder für jedes Produkt auch.
Das ist die Frage. es gibt schon Produkte, glaube ich, es gibt ja auch unter Anführungszeichen schlechte Produkte. Ja. Gibt es schon. Ja. Es gibt sicher auch, keine Ahnung, irgendwelche Produkte, die vielleicht fake sind oder die Plagiate sind und die sind dann vielleicht, das mit einer guten Story zu ver... Das hat dann auch eine moralische Komponente am Ende, nicht? Mhm. Aber klar, also ich glaube... Mit Unternehmen, mit denen wir ja sprechen, nicht, die sind ja meistens schon so, dass die hinter ihren Produkten stehen und Ziel haben, ein interessantes und spannendes Produkt zu machen, mit dem sie sich einfach auch beschäftigen wollen. Mhm. Ja. Und aus diesem Punkt heraus kommen dann meistens oder 100% immer mit jedem, was ich geredet habe, noch spannende Storys rausbracht. Ja. Und das ist auch unsere Aufgabe. In unserer Vision und Mission steht halt drinnen, wir helfen Unternehmen und Unternehmer dabei, oder Experten dabei, ihr Fachwissen für das, was sie brennen, zu vermitteln. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich die Geschichte. Und also ich glaube schon, dass wenn jemand sich ernsthaft mit einem Produkt, mit seinem eigenen Unternehmen, mit seinem eigenen Produkt befasst, dass da auf jeden Fall eine spannende Geschichte dahinter ist.
Mhm. Und ihr habt ja gute und starke Referenzen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wie entstand das Vertrauen zu euch? Ihr habt ja unter anderem zum Beispiel A1 oder ich glaube auch die Deutsche Telekom oder Swarovski, genau.
Erste Group.
Genau. Wie akquiriert ihr solche Kunden und was macht ihr genau für die Unternehmen? Hauptsächlich Infografiken oder Erklärvideos oder 50-50 oder wie sieht das aus?
Also, wie sind wir zu diesen Kunden gekommen? Es hat, glaube ich, mal ein bisschen einen Hype in diese Richtung Erklärvideos gegeben. Mhm. Das war mal sicher ein Punkt. Und da waren wir einfach gut platziert. Ja. Da hat es uns gegeben und wir sind Österreich sicher die größte und Marktführeragentur in diesem Bereich. Und haben einfach relevante Kunden relativ früh gewonnen, in meine erste Gruppe. Und das hat uns dann natürlich, entwickelt sich das dann weiter. Wenn du mal eine gute Referenz hast, dann kannst du daraus auch Profit schlagen, sage ich mal so. Ja. Das heißt, große Kunden bringen für andere Kunden einen Vertrauensvorschuss mit.
Mhm.
Ja. Und natürlich, wir sind sehr umtriebig, sage ich mal, und versuchen uns auch sehr intensiv zu vernetzen. Vernetzung ist ein extrem wichtiger Punkt,
mhm.
um dort auch die Entscheider zu treffen und denen zu vermitteln, was wir für sie tun können. Ja.
Mhm.
Und dann kommt natürlich dazu, dass momentan natürlich die Komplexität und die Digitalisierungsthematiken überall am Vormarsch sind und deswegen diese Thematiken, die wir unterstützen können, sehr gefragt sind im Unternehmen. Ja.
Und was sind die nächsten Schritte von Wer, wie, was? Also ihr habt jetzt mittlerweile den Alpenraum erobert, sage ich jetzt mal, in Tirol. Was folgt?
Haben wir das?
Zumindest ist der Standort da.
Naja.
Oder was sind die nächsten Ziele von dir vielleicht persönlich oder vom Unternehmen?
Ja, Wer, wie, was hat gerade ein neues Büro bezogen in Wien. Ja, wir haben jetzt sozusagen das Büro vergrößert und doppelt so viel Platz.
Wegen starkem Wachstum im Unternehmen?
Einfach, weil es Zeit geworden ist. Ja, wir wachsen eigentlich sehr
moderat,
also so eine schöne ansteigende Kurve. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir ganz extrem Wachstum haben, was wir auch nicht wollen, sondern es ist langsamer Wachstum. Was waren die? Genau, und für uns, für die Ziele ist schon jetzt für mich persönlich eben die Konsolidierung hier im Alpenraum, sozusagen der erste Ansprechpartner für Erklärung in Südtirol, Tirol, Vorarlberg, auf jeden Fall zu werden. Ja? Das heißt Alpenraum auf jeden Fall. Im deutschsprachigen Alpenraum auf jeden Fall als Marktführer aufzutreten. Und für mich persönlich ist jetzt auch der bayerische Raum ein Thema.
Mhm.
Also der bayerische Wirtschaftsraum ist, wie wir wissen, ist groß. Ja, das ist für sich alleine schon größer als Österreich.
Mhm.
Und insofern für uns sehr interessant. Ja. Und für mich liegt da schon ein gewisser Fokus drauf, dort relevante Kontakte und relevante Firmen kennenzulernen und dort auch unsere Dienste anbieten zu können. Wobei man dort natürlich auch sagen muss, okay, dort warten sie nicht auf uns. Dort gibt es schon eine starke Konkurrenz. Nichtsdestotrotz können wir da auch sicher relevante Beiträge leisten. Das machen wir auch schon. Ja.
Gibt es in Österreich eigentlich auch starke Konkurrenz? Wie verteidigt man denn die Marktherrschaft?
Da müsste man mehr mit den Wiener Kollegen reden, ganz ehrlich. In Wien gibt es durchaus ernstzunehmende Konkurrenz, ist aber auch in Ordnung. Konkurrenz belebt auch den Markt.
Mhm.
Verteidigen, wir versuchen einfach ein gutes Produkt zu machen. Ja. Das heißt, ganz wichtig für uns ist
die Qualität.
Die Qualität.
Ja.
Wir sind sicher nicht die günstigsten, wollen wir auch nicht sein, sondern wir haben einen sehr guten Prozess aufgesetzt, wir haben sehr gute Mitarbeiter und sehr gute Beratung und versuchen durch unsere Produkte, die jetzt zum Beispiel eben das Live zeichnen, ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von uns. Und auch, dass wir sehr viel in diesem Workshop-Bereich reingehen, ja, ist wichtig. Und auch versuchen wir und immer stark als Netzwerkpartner aufzutreten. Ja.
Mhm.
Das heißt, nicht nur nehmen, sondern auch geben zu vermitteln und dort sozusagen auf Augenhöhe mit den Kunden und mit den Partnern zu kommunizieren.
Mhm.
Und sozusagen auf dieser Ebene uns zu differenzieren von der Konkurrenz.
Mhm.
Ja, und was sicher ein Thema ist, wenn man jetzt weil es gibt ja natürlich auch Konkurrenz aus dem Internet, sage ich mal, ja. Vor allem, wenn man jetzt mit deutschsprachigen Agenturen.
Fiverr vielleicht.
Ja, davon würde ich gar nicht reden, weil das ist ganz andere Schiene. Fiverr ist ja, da geht es wirklich nur um den Preis und da wollen wir gar nicht mit. Jemand, der bei Fiverr oder Fiverr bestellen will, der soll dort bestellen. Der kriegt nicht unsere gesamte Dienstleistung. Wie gesagt, unsere Dienstleistung besteht zum einen aus dieser Beratung, Thema und aus der Produktion in der zweiten Hälfte. Und bei Fiverr kriegst du beides nur, also die erste Hälfte sowieso nicht und die zweite nur in einem gewissen Maß. Aber wenn wir jetzt reden, okay, dass Agenturen, da sind wir wieder beim Digital Native über Internet und Telefonie, Projekt abwickeln können, mhm. ja, auch in Tirol und in Wien und wo auch immer. Ja. Da ist für uns wieder relevant geworden, okay, wir sind vor Ort beim Kunden. Mhm. Deswegen auch in Tirol sitzen und dort die Kunden zu betreuen. Und mhm. ich kann jetzt einfach mal zur Firma XY hingehen und mit dem Marketingverantwortlichen oder mit dem Produktmanager dort reden und das Thema gemeinsam mit ihm erörtern und muss es nicht nur über Telefon machen. Kann es aber auch über Telefon machen. Mhm. Ja. Das heißt, aber ich glaube, dass man in Zeiten der Digital Natives dann auch wieder irgendwann ein bisschen zurückgehen wird zu diesem persönlichen Kontakt, dass mhm. Soft Skills wieder sehr stark werden mhm. und wichtig werden.
Du hast ja vorhin den Prozess angesprochen von euch. Wie lange dauert eigentlich so ein Videoprozess? Mhm. Also vom Kontakt, vom Briefing bis hin zur fertigen Produktion?
Das dauert 4 bis 6 Wochen mhm. normalerweise. Also nach Beauftragung, wenn die Produktion relativ standardmäßig mhm. abgewickelt werden kann, dann dauert es diese 4 bis 6 Wochen. Und dann haben wir auch... das schaffen wir dann auch gut mit Feedbackrunden, mit den Kunden und mit gemeinsamen Gesprächen, um das durchzuführen. Das mhm. ist immer recht. Also der Prozess ist wirklich sauber aufgesetzt. Ja.
Und wie schafft ihr die komplexen Themen so zu vereinfachen, dass es wirklich in 2 Minuten, 2-minütigen Videos passt? Weil oftmals haben ja die Unternehmen schon Probleme, das Produkt überhaupt in 20 Minuten zu erklären und ja. Ihr schafft es in 2 Minuten. Wie ist da die Herangehensweise? Mhm.
Die Herangehensweise liegt einerseits im Prozess. Da gibt es einfach Checklisten, Fragebögen, die persönlichen Gespräche, Erfahrungen, die wir haben, mhm. die wir gesammelt haben. Wir wissen, wie man mit dem Kunden, das rauskriegt, das wir brauchen, um eine Story so zu erzählen, dass sie dann sowohl die wichtigsten Inhalte hat, als auch, mhm. die Aufmerksamkeit vom Kunden hält. Mhm. Und genau. Das heißt, eben Prozess ist wichtig und Storytelling ist wichtig. Und, mhm. und die Erfahrung, die wir mit diesen Thematiken haben. Ja. Das mhm. ist unser großer Nutzen.
Und was sind die Erfahrungen bisher im Erklärvideobereich? Also fragen auch die Kunden schon nach etwas anderem, was mhm. vielleicht nach Erklärvideos kommt?
Fragen sie immer wieder. Da gibt es in Richtung Interaktivität gibt es mhm. ganz, ganz spannende Ansatzpunkte, wo man sagt, okay, wie kann man auch Erklärvideos oder Infografiken vor allem interaktiv machen. Ja. Mhm. Weil was wir zum Beispiel für eine Firma in Oberösterreich, für die Linz AG haben wir es gemacht, da haben wir die Gasrechnung über ein interaktives Erklärvideo erklärt. Das ist recht spannend, das sind aber dann kleine Sachen bis hin zu, man kann ja dann interaktive Infografiken machen, die ganze Webseiten ersetzen eigentlich oder mhm. ganze Webseiten sind. Dann gibt es natürlich Virtual Reality, die üblichen Augmented Reality Thematiken, mhm. da beschäftigen wir uns immer wieder damit, wie man da unser Produkt reinbringen kann. Am Ende muss man aber auch sagen, dass wir da recht entspannt diesen Techniken entgegenblicken. Also wir sprechen mit diesen, also E-Learnings ist auch wichtig, muss ich sagen noch, ja, das wird für uns immer wichtiger. Wir blicken aber relativ entspannt in diese technischen Gegebenheiten, sage ich mal, weil am Ende sind wir Content-Produzent. Ja. Mhm. Das heißt, die Konzeption und die Aufbereitung von Content ist unser Aufgabengebiet. Mhm. Und da arbeiten wir ganz stark mit Konzeption zusammen, ja, und sind eigentlich dadurch gerüstet, um mit neuen Techniken umzugehen. Ja. Das heißt, ob das dann ein Video ist oder ob es dann ein Virtual Reality Spiel ist, ja, das wird sich dann zeigen und ist für uns im ersten Moment gar nicht so wichtig. Ja. Mhm. Es geht mal darum, wie gesagt, die Dienstleistung in 2 Teilen zu teilen, die Beratung, wie man das Thema am besten runterbricht. Und dann die Produktion von irgendwas, sage ich mal dazu. Ja. Das heißt, die Technik ist für mich interessant, aber in einem zweiten Moment nur Mittel zum Zweck. Mhm. Also ich bin da kein großer Fan davon, Virtual Reality nur aus Gründen einzusetzen, weil es cool ist. Mhm. Sondern es muss Sinn machen.
Was hat sich denn in der Vergangenheit so getan? Hat es da schon so, sage ich jetzt mal, krasse Wechsel gegeben zwischen den Techniken oder ist das relativ gleichbleibend gewesen?
Cool, das Also der Clairvideos kommen auch eigentlich aus dem Bereich, dass sie total einfach produziert waren. Das erste Erklärvideo, was ich so bewusst im Kopf habe, was Impact gehabt hat, war das von der Dropbox. Mhm. Ja? Und das war eigentlich nur ausgeschnittene Kartonfiguren, die halt irgendwas gemacht haben und es wurde dann halt von der Kamera abgefilmt. Das heißt, das hat aber auch viel gekonnt, ja, und war auch, um Einstieg in das Thema zu haben, sehr gut. Also das heißt, der Production Value ist ziemlich nach oben gegangen, ja, oder beziehungsweise Production Value oder die Art der Produktion ist besser geworden, unter Anführungszeichen. Ja. Man ist ein bisschen weg von diesen handgemachten Sachen hin zu computergezeichneten Sachen, die einfacher produzierbar sind, sage ich mal. Ja. Weil es ist natürlich recht aufwendig mit Film und so weiter, Stop-Motion-Animation zu machen. Ja. Mhm. Obwohl es vielleicht einfacher ist für jemanden, aber in der Produktion ist computergeneriert trotzdem leichter und schneller. Und kostengünstiger zu machen. Einfach nur, weil man rückgängig machen kann, Farben ändern kann und so weiter und so fort. Das hat sich sicher geändert, eben dass es sich professionalisiert hat, das Ganze. Und genau den gleichen Gegentrend gibt es natürlich auch, dass man sagt, okay, es gibt viele Tools, die online genutzt werden können, um selber Videos machen zu können. Mhm. Das hat sich auch etabliert zum gewissen Grad, dass viele Kunden oder dass viele auch die eigenen Videos machen können. Aber das ist auch in Ordnung so.
Und wie tritt man, die letzte Frage, wie tritt man mit dir am besten in Kontakt? Wie kann man dich erreichen oder wie kann man Wer wie was erreichen? Gibt es demnächst Events oder etwas?
Ja, also Wer wie was erreicht man und mich erreicht man am besten eben unter, wenn man auf unsere Website geht unter wer wie was mit v geschrieben.com. Ja, da findet man alle Kontaktadressen, da gibt es mich auch mit Telefonnummer und so weiter. Und ansonsten trifft man uns immer wieder mal auf Veranstaltungen in der Werkstatt der Wattens oder auch in Wien. Wir sind auch auf diversen Messen, wir sind auch auf den großen Marketingmessen, eben unter anderem 15 Seconds oder eben demnächst im Oktober ist die Bits & Brezels in München, wo wir beteiligt sind eben mit dem Live-Zeichnen. Und ansonsten sind Events geplant, ja, in Wattens zumindest sind wir im Gespräch oder sind in der Entwicklung von einem Format, das im Herbst, November, glaube ich, stattfinden wird.
Da okay.
Wird man noch was davon hören.
Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen Input und auch danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Gerne, danke schön.